war das ein Tag. Petrus ist ganz und gar aus dem Häuschen. Er ist ja noch gar nicht so lange mit Jesus unterwegs. Jesus hatte erst gerade seine Mannschaft zusammengestellt. Und nun sind sie auf dem Weg nach Kapernaum. Es ist Sabbat. Sie gehen in den Gottesdienst, in das Gebetshaus der Juden, die Synagoge. Und wie selbstverständlich, Jesus kennt sich doch dort gar nicht aus, aber er betritt diese Synagoge und schon führt er das Wort. Und wie sie ihm alle zuhören. Und er hat etwas zu sagen. Gottes Herrschaft ist angebrochen. Das packt die Zuhörer. Das lässt neue Hoffnung aufkommen. Und dann kommt da dieser Mann. Fast könnte man meinen, es ist gar kein Mensch. Jesus meint, dass er von bösen Geistern kontrolliert wird. Und die Menschen nennen ihn auch einen vom Teufel Besessenen. Und der macht kräftig Unruhe. Er greift Jesus noch während seiner Predigt an. Jesus befiehlt diesem Geist zu schweigen und den Mann in Ruhe zu lassen. Und das Unglaubliche passiert, der Geist muss weichen. Der Mann ist plötzlich wieder ganz normal. Das Schöne ist, Kapernaum, das ist nicht irgendein Ort für Petrus. Nach der Predigt gehen sie nach Hause, denn seine Schwiegermutter, seine Familie lebt dort. Und deshalb freut sich Petrus ganz besonders, da zu sein. Sie werden auch über Nacht dort bleiben. Schwiegermutter wird sich um alles kümmern. Und dann kommen sie nach Hause und dann stellen sie fest, zu dumm. Ausgerechnet heute macht Schwiegermutter schlapp. Sie ist krank. Sie liegt mit Fieber im Bett. Wer soll sich jetzt um die Gäste kümmern? Und dann, Jesus, er geht zu ihr ans Bett. Er nimmt sie bei der Hand und richtet sie auf. Und im gleichen Moment ist sie gesund. Petrus kann das nicht verstehen. Als ob nichts gewesen ist, kann sie sich sogar um die Gäste kümmern. Und schnell macht das die Runde in diesem kleinen Ort. Und bis zum Abend kommen mehr und mehr Leute aus der Umgebung und sie bringen bis tief in die Nacht Kranke, Geplagte, Leidende und Jesus heilt sie alle. Am frühen Morgen, es wird gerade hell, schon wieder klopft es. Noch mehr Leute, die Hilfe von Jesus wollen. Petrus, er sieht nach Jesus. Doch wo ist er? Er ist gar nicht mehr da. Er ist gar nicht im Haus. In aller Frühe, es war noch dunkel, alle schliefen noch. Und Jesus nicht mehr da? Petrus schüttelt den Kopf. Und er holt sich die 11 anderen und sagt, wir müssen ihn suchen. Es findet sich schnell hier und da ein Hinweis, welchen Weg er genommen hat. Und nach einigem Suchen finden sie ihn. Sie finden ihn an einem einsamen Ort, weit außen vor der Stadt, in der öden Steinwüste. Er kniet da und betet. Meister, ich habe ja nichts gegen das Beten. Aber gibt es jetzt nicht Wichtigeres zu tun? Viele Menschen suchen dich. Du musst sofort kommen. Alle wollen dich sehen. Du kannst doch nicht einfach davonlaufen. Und Jesus? Petrus ist sehr betroffen, als Jesus auf den Vorschlag nach Kapernaum zurückzugehen gar nicht eingeht. Die haben das Evangelium gestern gehört. Es gibt noch viele Marktorte mit vielen Synagogen in der Gegend und alle sollen die gute Nachricht von Gottes Liebe begegnen. Meine Aufgabe ist es, allen die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen. Ja, das hatte sich Petrus anders vorgestellt. Was mag er wohl denken? Unser Bibeltext sagt dazu nichts. Ob er als guter, gehorsamer Jünger widerspruchslos gehorchte oder ob es lange Diskussionen gab, was nun wirklich dran ist, wir wissen es nicht. Das heißt einfach, dass die Jünger Jesus auf seiner Predigtreise begleiteten und er wieder viele Begegnungen mit Geplagten hatte, mit Besessenen, auch mit Kranken. Die Vollmacht, mit der er gestern geholfen hatte, war immer noch wirksam. Viele wurden befreit. Und wenn wir diesen Text so lesen aus Markus 1, dann fragen wir uns vielleicht, gibt es diese Vollmacht heute noch, dass Menschen von einer Predigt bewegt werden und merken, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Gibt es das noch, dass diese Kraft nicht nur im Wort, sondern auch in Heilungen, in Befreiungen wirksam wird? Der knapp gehaltene Bericht über das einsame Beten und den weiteren Dienst Jesu hat einen inneren Zusammenhang. Er zeigt die drei Dienste des Messias auf. Und er zeigt nicht nur die drei Dienste auf, sondern er weist auch darauf hin, woher Jesus die Kraft, die Vollmacht bekam. Zuerst kommt das Gebet. Wenn ich das richtig sehe, dann sucht Jesus mehrmals am Tag und an manchen Tagen stundenlang die Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Vater im Himmel im Gebet. An manchen Stellen wird sogar davon berichtet, dass er nächtelang durchbetet. Der zweite Dienst ist die Predigt, das Zeugnis vom Reich Gottes. Dazu bin ich gekommen, so sagt er es den Jüngern. Bemerkenswert ist dabei, dass ihm nicht wichtig ist, dass er in Kapernaum eine Gemeinde gründet oder dass dort irgendetwas Großes passiert, sondern er beschränkt sich darauf, hinzugehen und die gute Nachricht vom Reich Gottes weiterzugeben. Und das war's. Kein innerer Gemeindeaufbau, kein weiteres Programm. Es geht ihm nur um die Ausbreitung der Herrschaft Gottes. Es geht ihm um Mission, um Evangelisation. Und dann ist da der dritte Dienst, die konkreten Hilfeleistungen für Menschen in Not, die Taten der Barmherzigkeit in Wundern, in Heilungen, in Befreiungen. Ich habe in einer Auslegung gelesen zu diesem Text aus Markus 1, dieser Bericht, den wir dort finden, könnte so eine Beschreibung eines typischen Arbeitstages von Jesus sein. Mag sein. Aber ich glaube, es ist auch der Arbeitsauftrag an die christliche Gemeinde. So jedenfalls stellt sich das mir dar, wenn ich in die Apostelgeschichte hineinschaue. Dort wird uns ja einiges über die erste Gemeinde berichtet. Und auch da fällt dieser Dreiklang auf: Gebet, Lobpreis und Anbetung, Verkündigung, Zeugnis, Mission und Hilfeleistung, auch Wunder und Zeichen. Und wenn ich mir das genau anschaue, dann fällt mir auf, dass der Gründung der ersten Gemeinde eine intensive, eine lang andauernde Gebets- und Anbetungszeit vorausgeht. Und erst nach Pfingsten zeigen sich die drei Dienstbereiche Gebet, Verkündigung und Wunderzeichen wieder. Dazu kommt dann in der ersten Gemeinde noch Gemeinschaft und Brotbrechen als Ausdruck von Gemeinschaft zu Menschen und zu Gott. Ihr kennt das, ihr wisst das. Wenig später, nach der Gemeindegründung dort, gibt es ein Problem mit den Witwen. Sie sind bei der Verteilung der Hilfsgüter zu kurz gekommen. Und die Apostel setzen Diakone ein, die diesen Bereich abdenken sollen. Aber als Begründung führen sie an: Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt des Wortes. Das ist das Zentrum. Und da haben wir diese klar definierten drei Dienste in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. Die erste Priorität hat das Gebet. Dann folgt die Verkündigung mit den begleitenden Taten der Barmherzigkeit. Gebet, das ist die Ausrichtung und Verbindung nach oben. Die Predigt richtet sich auf die geistlichen Bedürfnisse und die Hilfeleistung auf die seelischen, auf die körperlichen Bedürfnisse des Menschen. Ich möchte heute Morgen ein wenig eingehen auf den ersten Dienst, auf den Gebetsauftrag der Gemeinde. Kurz zuvor, wenn ihr in die ersten Verse des Markus-Evangeliums schaut, wird berichtet, wie Jesus von Satan versucht wird. Und ich habe so gedacht, im Grunde genommen, das, was Satan nicht erreicht hat an dieser Stelle, versucht irgendwo Satan auf dem Umweg des Petrus jetzt zu erreichen. Es ist sozusagen so eine zweite Versuchung. Denn Jesus hätte es ganz schön bequem gehabt. Die Menschen dort in Kapernaum fanden ihn einfach toll. Das, was er gemacht hat, das brachte ihm Anerkennung, das brachte ihm Zuwendung. Sie haben es ja gut gehabt dort. Sie hätten gut dort bleiben können. Das alles gebe ich dir, wenn du den bequemen, den ehrenvollen Weg wählst. Dort würde er gefeiert werden als Wunderheiler und Helfer. Aber Jesus verzichtet. Ihm ist es wichtiger, dass das ganze Gebiet das Evangelium hört. Aber warum ist ihm das wichtiger? Weil er das Gespräch mit dem himmlischen Vater sucht. Weil er durch das Gebet ganz nah beim Vater bleibt, fällt er nicht auf die Verlockung herein, sondern er erfährt einfach auf diesem Weg seinen Auftrag. Und dieser Auftrag ist eben, auch in die anderen Orte zu gehen, sich nicht dort aufzuhalten. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir gut daran tun, Gebet und Anbetung oben an auf unsere Prioritätenliste zu setzen. Es bewahrt uns davor, in die Fallen unseres menschlichen Charakters zu gehen. Es geht eben nicht um unser Geltungsbedürfnis. Es geht um die Herrschaft Gottes in unserem Leben. Und Gebet will uns dabei helfen, unsere Abhängigkeit von Gott uns bewusst zu machen. Ein zweiter Grund zum Rückzug ins Gebet ist die Suche nach dem Willen Gottes. In unserer Geschichte stehen die Erwartungen der Leute in Kapernaum und das, was Gott von Jesus will, miteinander im Clinch. Wie findet Jesus den richtigen Weg? Er findet ihn eben im Gebet. Vor der Wahl der Jünger verbringt er auch die Nacht im Gebet. Und immer wieder, wenn es kritische Entscheidungen zu treffen geht, bis hin zur Nacht in Gethsemane, dieser Nacht der letzten Versuchung und Entscheidung, sucht Jesus die intensive Begegnung mit seinem Vater. Später in der Gemeinde, wenn es um wichtige Schritte geht, wie die Einsetzung der Armenpfleger oder die Aussendung der ersten Missionare, suchen die Apostel, sucht die Gemeinde unter Fasten und Beten nach der richtigen Lösung. Und es ist der Heilige Geist, der daraufhin Anweisungen gibt, was zu tun ist. Und so kann die Gemeinde in vollkommener Einmütigkeit handeln. Es braucht keine langen, zeitaufwendigen Diskussionen, keine demokratischen Entscheidungsprozesse. Und es gibt keine Meinungsverschiedenheiten mehr. Der dritte Punkt ist, dass uns das Gebet davor bewahrt, uns an der falschen Stelle zu verausgaben. Das ist die Versuchung, der Petrus ausgesetzt ist, denn er hat ja das Herz auf der Zunge. Er ist ja jemand, der impulsiv und tatkräftig ist, dem es unglaublich schwer fällt, untätig einfach nur zu warten und zu sitzen. Handeln muss man, das ist seine Lebensdevise. Wisst ihr, und ich glaube, dass wir in unseren Gemeinden auch immer wieder in der Gefahr stehen, nach unserem Zeitplan und ohne Jesus im Boot zu haben, Fischen zu fahren. Dahinter steht die Idee, dass wir selbst die Gemeinde in flotte Fahrt führen müssen. Und dann rudern wir bis zur Erschöpfung, manchmal bis zum Burnout. Wir organisieren so viel wie nur möglich und schaffen, bis wir abgespannt und abgehetzt sind. Und die Gemeinde auch. Ich habe gerade bei der Gebetszeit so gedacht. Ihr habt richtig toll gearbeitet letzte Woche. So hast du es ja gesagt. Vielleicht seid ihr einfach nur müde und kaputt heute Morgen und habt deshalb keine Kraft, vor Gott zu treten und zu ihm zu beten. Und wisst ihr, das Schlimme ist, wenn wir uns so investieren, wenn wir uns so engagieren, dass wir manchmal sogar noch stolz darauf sind. Dass wir manchmal mit Stolz darauf verweisen, wie unser Terminkalender voll ist, welche Verpflichtungen wir haben. Und Gemeinde will doch kein Leistungssport sein. Jesus hatte immer Zeit. Er konnte bestimmt und in unglaublicher Ruhe auf Fragesteller eingehen. Er wusste immer, was als nächstes dran war. Um ihn herum war kein Betrieb. Weshalb? Weil er seinen Vater gefragt hat, was ist dran? Was ist die Priorität? Und weil er dann erst handelte. Jesus empfing aus dem Zusammensein mit dem Vater die Kraft für seinen Dienst. Als die Jünger einmal einem Besessenen nicht helfen konnten, hat er sie weggeschickt und hat gesagt, beten und fasten, das ist angesagt. Macht das. Dann habt ihr Kraft, dann habt ihr Vollmacht. Und zur Einsetzung von Mitarbeitern gehörte, wie das auch heute bei uns gute Tradition ist, ja schon in der ersten Gemeinde, dass unter Handauflegung intensiv um Segen und Vollmacht für die Mitarbeiter gebetet wurde. Viele Beispiele aus der Kirchengeschichte belegen, dass Gebet manchmal jahrelanges beharrliches Beten einem geistlichen Aufbruch voranging. Es gibt bis jetzt meines Wissens keine Erweckung ohne vorangegangener, intensiver Gebetszeit. Ich möchte euch ein Beispiel nennen, auf das ich gestoßen bin bei meiner Vorbereitung. Jim Fraser war ein Missionar, der vor ungefähr 100 Jahren nach China gegangen ist. Genauer genommen zum Lisu-Stamm, das ist in Südwestchina. Und er hat 10 Jahre lang dort gewirkt als Missionar, ohne dass sich auch nur ein einziger Mensch bekehrt hätte. Ohne dass nur irgendetwas passiert ist. Unglaublich. Ich hätte schon längst die Frage gestellt, sollen wir den noch weiter finanziell unterstützen? Da passiert doch nichts. Es war, als ob alle seine Bemühungen an einer Betonwand abprallten. Die Menschen dort, die Bergleute, waren in Dämonendienst verstrickt. Und es begab sich durch Begegnungen, dass sich eine kanadische Gebetsgruppe gefunden hat, die plötzlich sowas war wie Verbündete im Gebet. Und das bewirkte dann, so ist er selber der Überzeugung, es bewirkte dann die Wende sozusagen. Es bewirkte, dass plötzlich dort in seinem Umfeld Gewaltiges passierte. Es war wie ein Dammbruch. Ein Dorf nach dem anderen bekehrte sich. Und ich musste denken, als ich das gelesen habe, an diesen Vers, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Und in dieser Zeit zwischen dem 3. Oktober und November, wo wir alle an die Wende in Ostdeutschland denken, da darf man auch mal die Frage stellen, ob nicht auch, und ich bin da fest von überzeugt, in der Frage der Wiedervereinigung eine starke Gebetsbewegung entscheidend im Spiel war. Ihr wisst es, dass Christen sich zu Hunderten, zu Tausenden in den Kirchen getroffen haben. Die Montagsgebete sind nur ein Beispiel dafür. Und ich bin sicher, dass das ein Grund, wenn nicht sogar der Grund war, weshalb die kritische Zeit ohne Kämpfe und ohne Blutvergießen überstanden wurde. Jesus stand sehr früh auf, um an seinen einsamen Ort zu gehen. Und das ist das Kennzeichen für Gebetszeiten, für intensive Gebetszeiten. Das ist meistens ein Opfer. Es kostet etwas, aber es zahlt sich aus. Das sind auch meine persönlichen Erfahrungen. In Lukas 19, Vers 46 heißt es, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Das hier ist sein Haus. Macht es zum Ort des Gebets. Ich denke, man kann viel reden über Beten. Aber im Grunde genommen geht das am Ziel vorbei. Ich könnte noch so viel jetzt sagen und ich habe hier noch vieles stehen zum Thema Beten, aber vielleicht ist es so, dass wir die Zeit besser damit verbringen zu beten, ganz konkret zu beten, das zu tun, wozu uns Gott auffordert, auch in seinem Wort. Wisst ihr, es passiert so viel Gebet in dieser Stadt und ich denke, wir können Gott Danke sagen für sein Wirken in dieser Stadt. Und ich habe mal so einige Sachen hier aufgeschrieben. Und wenn wir uns gleich eine Zeit des Gebetes nehmen, dann werde ich mal diese Folien nach vorne und nach hinten rollen, damit ihr einfach auch Gedankenmaterial habt. Ihr müsst es nicht runterbeten, aber das regt euch vielleicht an, eigene Anliegen zu formulieren und das vor Gott zu bringen. Ich habe gehört, ich habe vergessen, welche Gemeinde das war, Doris wirst es auch nicht mehr wissen, hier hat es vor ein paar Wochen in einer charismatischen Gemeinde einen Gottesdienst gegeben mit, ich glaube, 120 Taufen. 120 Taufen. Das ist ein Grund, Gott dankbar zu sein. Es gibt, initiiert durch die Evangelische Allianz, in dieser unserer Stadt übergemeindliche Gebetstreffen. Einmal im Monat. Es gibt einen Gebetskreis, der zum Inhalt hat, dass hier in Hannover so etwas entsteht wie ein Gebetshaus, wo man 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage zu jeder Zeit hinkommen kann in diesen Raum und dort findet man Menschen vor, dort findet Lobpreis statt, dort wird angebetet, dort wird Fürbitte praktiziert. Mich fasziniert es, wenn ich das höre. Wir waren nach unserem Urlaub kurz in Augsburg, da gibt es ein sogenanntes Gebetshaus. Und ich muss euch sagen, wir haben da 2 Stunden gesessen und wir sind einfach beschenkt da wieder rausgegangen. Und ich habe so gedacht, was wäre das, wenn Hannover ein solches Gebetshaus hätte? Was wäre das? Ja, welcher Segen wäre das für diese Stadt? Wisst ihr, in Augsburg hat es lange Jahre hindurch, wie auch in Hannover, Straßenprostitution gegeben. Dort gibt es heute keine Straßenprostitution mehr. Natürlich gibt es Prostitution, aber nicht da so wild, wie wir das auch kennen, wenn wir durch bestimmte Viertel hier laufen. Man merkt einfach, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet. Ja? Dass er will sein Reich aufbauen und das will er nicht nur tun in unserer Gemeinde, sondern er ist der Herr aller Lebensbereiche, aller gesellschaftlichen Bereiche, aller politischen Bereiche. Und er will seine Herrschaft aufbauen. Wir können danken für Anbetungsabende, für segensreiche Konferenzen. Ja, die Sehnsucht nach einem Gebetshaus habe ich hier auch notiert. Während wir hier stehen und unseren Gottesdienst feiern, findet im Kongresszentrum in Hannover heute und auch gestern eine Esoterikmesse statt. Warum erzähle ich das? Weil dort satanische Kräfte wirken. Und wisst ihr, weil das Schöne ist, dass es dort unter anderem einen Stand gibt, wo Christen sind, den Christen bewusst dort gemacht haben, die das Gespräch suchen, die auch Vorträge dort halten. Dort kann man, wenn man Geld bezahlt, auch eine Zeit buchen, wo man Vorträge hält. Und das passiert gerade dort. Und wisst ihr, ich wollte es nicht glauben, aber vor einem Jahr ist das schon mal passiert, dass Christen dort ihren Stand gemacht haben. Und das Fantastische ist, da sind viele Gespräche gelaufen an diesem Stand. Aber ein anderer Standbetreiber, der ist zu diesem christlichen Stand gekommen und hat das Gespräch gesucht mit seiner Frau und Jesus hat sie gepackt, ich kann es nicht anders sagen. Und sie haben zum Glauben gefunden. Und sie sind gerade jetzt dabei, sich vorzubereiten, sie wollen sich ausbilden lassen, wollen zu einer Bibelschule gehen. Stellt euch das mal vor. Ja, das ist doch so wie Markus 1, die Geschichte mit dem Besessenen. Was macht Gott mit Menschen, wenn wir ihm nur die Chance geben, wenn wir nur seine Kraft aktivieren, und das können wir, indem wir unsere Hände falten, indem wir beten. Und wir sollten beten, dass viele Suchende nicht ihre Antwort in Esoterik finden, sondern dass sie Jesus finden und dass Mut, Schutz und Liebe an diesem christlichen Stand ist, dass Heilungen und Zeichen und Wunder Gottes geschehen und offenbar werden und dass es nachhaltige Bekehrungen gibt. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wie viel Schmutz in Hannover auch dort ist, wo Hannovers Zentrum von Macht ist. Ja, wenn ihr habt das gelesen in der Zeitung sicherlich, Herr Hanebutt seit wie viel, ich glaube seit 2 Jahren im Knast in Spanien, aber seinen 50. Geburtstag, den feiert er hier in Hannover im Rotlichtviertel. Da sage ich mal, was müssen da für finstere Mächte wirken, dass das möglich ist? Ja? Und was muss Gott noch aufdecken? Wo muss der Heilige Geist Umkehr schaffen, auch in unserer Gesellschaft? Und Einheit unter Christen, Umgang mit Flüchtlingen, mit Fremden, mit Islamisten, das alles sind Anliegen, die wir vor Gott bringen wollen. Ich möchte euch wirklich bitten, ich möchte euch auffordern, dass wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, die Gemeinschaft mit Jesus suchen, dass wir ihn preisen, dass wir ihm die Ehre geben und dass wir in diesem Gottesdienst das tun, was unsere erste Priorität sein sollte. Wir wollen das tun, wir wollen uns jetzt Zeit nehmen zum Gebet.